HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Ein besonderer Sonntag, 10 Jahre Sonntagstalk in HR3 mit Bärbel Schäfer. Wir sind quasi Konkurrenten, obwohl es keine Konkurrenz bei uns im Haus gibt. 10 Jahre, du machst es also jetzt länger im Radio, als du es im Fernsehen gemacht hast. Das muss Liebe sein, Bärbel.
Ja, das muss Liebe sein. Und das war erstmal so eine Liebe auf den zweiten Blick. Wenn man lange im Fernsehen moderiert hat, und das habe ich ja länger als 10 Jahre mit anderen Formaten noch, aber eben auch produziert hat, dachte ich erst, was kann denn Radio? Und Radio kann ganz schön viel.
Was kann Radio mehr als Fernsehen?
Radio sickert irgendwie so anders ins Gehirn ein. Du bist treu bei Radio, ja? Also wir reden jetzt nicht über das Liebesleben hier von Marco Schrey, wir reden über Radio machen, sondern dass du einfach, und das stelle ich bei mir fest, ich glaube, die meisten Hörer und Hörerinnen geht es auch so im Auto oder zu Hause, je nachdem, wo sie noch ein Radio stehen haben oder ob sie es auf dem Smartphone dann hören. Ich wechsle da seltener den Sender. Mir sind die Moderatoren vertraut, mir ist der Ablauf, das Programm vertraut. Es ist wie so ein Zuhause im Ohr. Und das schafft Radio. Fernsehen, wenn du genervt bist, wenn dir was nicht passt, dann zappst du weg. Das stelle ich fest. Weiß nicht, ob es dir auch so geht. Aber
ja, ich bin auch eine treue Radioseele. Also ich mache gern Radio und ich höre gern Radio. Und ich finde es schlimm, wenn man irgendwo im Auto unterwegs ist und kein Radio läuft. Wie geht's dir?
Ja, ich habe es immer an, natürlich auch, um die Songs dann immer ganz falsch mitzusingen. Ich habe es auch an, wenn ich auf Lesereisen unterwegs bin. Ich liebe es auch, wenn ich im Norden bin, dann NDR zu hören und auch mal andere Kollegen dann. Und es gibt ja viele Kollegen, die es eben schon lange machen. Also vielleicht ist es da auch ein bisschen treuer.
Ist Radio leichter für dich als Fernsehen?
Radio ist auf jeden Fall konzentrierter. Bei Radio fällt die ganze Eitelkeit weg. Was hast du an? Du siehst natürlich fantastisch heute
du
wieder
aber
aus. Dankeschön. Du musst nicht in die Maske, du musst nicht überlegen, wie sitzt du jetzt und filmt dich ein Kameramann von der Seite. Du kannst dich wirklich auf das Gespräch konzentrieren. Und das ist sehr, sehr befreiend, finde ich. Das ist sehr schön. Fernsehen ist immer so viel Aufwand, hast du Proben, dann will der Lichtmann noch was und dann, gut, das Catering ist besser beim Fernsehen, das muss ich sagen.
Wir sitzen hier bei Wasser und Kaffee, aber es ist ganz gut.
Ja.
Der HR3 Sonntagstalk. Wie bestimmt ihr, wer bei euch zu Gast ist?
Sehr leidenschaftlich wird das diskutiert in der Runde. Und manchmal hat jeder so einen Stapel unter dem Arm und sagt, ich habe heute 5 Gäste, die müssen wir in den nächsten 3 Monaten einladen. Dann ringen wir miteinander, natürlich immer professionell. Manchmal gibt es auch Vorlieben, weil der eine unbedingt einen Fußballer da haben will und die andere will dann eine Schauspielerin haben. Was am Ende alle Gäste haben müssen, ist eine Geschichte. Wenn ich versuche, über einen Film zu sprechen, den noch keiner von uns gesehen hat und die Schauspielerin hat nur den Text für diesen Film aufgesagt.
Macht's keinen Sinn.
Kennst du es auch, ist es schwierig. Und dann kann eine Stunde, können 2 Stunden dann schon sehr
dann kann
lang
das auch
sein.
Werden.
Ja, genau. Aber es gibt so viele spannende Menschen und da müssen wir immer sehr, sehr ringen. Also unsere Redaktionssitzungen sind immer länger als geplant und sehr lebendig.
Das ist ja auch echt eine Leistung, jeden Sonntag einen Gast am Mikrofon zu haben.
Ja.
Ging das schon mal schief?
Ja, das ging schon mal schief. Das ging schon mal schief mit Helmut Zerle zum Beispiel. Der hat ja lange für Harald Schmidt, für die, die noch Late Night Show damals bei Sat.1 und so geguckt haben. Der fuhr am Sonntagmorgen in die Parkgarage vom WDR und dachte, von da aus kommt er dann vom Park aus hoch ins Studio.
Beim Westdeutschen Rundfunk in Köln, weil er zugeschaltet werden sollte.
Weil er zugeschaltet werden sollte und wir ja innerhalb der ARD, und dazu gehört ja HR3 und HR1, natürlich das ganze Netzwerk der ARD dann auch für unsere Gäste nutzen können und Reisekosten sparen. Dummerweise ging das Rolltor auf, aber alles andere war verriegelt. Und da haben wir die ersten 2 Takes, glaube ich, über Handy gemacht oder Gäste, die irgendwo in langen Fluren von Sendehäusern verschollen sind.
Dann hast du wahrscheinlich mal dein Telefonbuch aufgemacht, das ja sehr, sehr dick ist, ne?
Ja, wenn ich mich dann auch an Vor- und Nachnamen erinnere, finde ich auch alles. Manchmal ist auch immer sowas durchgestrichen und dann geht jemand anders dran, weil die Nummer nicht mehr aktuell ist. Aber
dein erster Gast, Dirk Müller, 2009 war
das.
Der Finanzexperte.
Oh Gott, ja.
Du sagst, oh Gott, warst
weil
du aufgeregt
schlimm,
an dem Tag?
Nee, weil ich schlimm selber bin, nicht mit Finanzen, aber ich bin jetzt niemand, der irgendwas in Aktien anlegt oder da Ahnung von hatte. Und der ist ja so ein absoluter Guru. Und dann dachte ich, okay, was für ein Aktienpaket gehe ich nachher aus der Sendung raus?
Aber warst du aufgeregt an dem Tag?
Ja, ich war aufgeregt. Also Gesprächsführen kann ich ja. Ich mag Begegnungen mit Menschen, aber ich glaube, ich war aufgeregt, sage ich jetzt mal. Aber ich kann mich nicht so ganz genau erinnern.
Heute sie auf der anderen Seite. Bärbel Schäfer feiert
heute bin ich aufgeregt.
10-Jähriges mit ihrem HR3 Sonntagstalk. Und das ist schön so. Hier ist HR3 mit dem Sonntagstalk. Ich heiße Marco Schreil und Bärbel Schäfer, die sonst moderiert, ist heute mal Gast, weil diese Sendung hier 10-jähriges Jubiläum feiert. Die meisten, die werden dich aber aus deinen Daily-Talk-Zeiten bei RTL kennen, nachmittags ganz erfolgreich, 1500 Sendungen. Wie unterscheidet sich das, was du damals gemacht hast, von dem, was du heute machst?
Ja, ich wundere mich immer, dass die politischen Sendungen und die ARD-Sendung, die ich auch moderiert habe, keiner kennt. Aber es ist eigentlich immer noch eine Begegnung mit Menschen. Und ich glaube, wenn man Gespräche führt, und das machen wir ja beide mit Leidenschaft, da muss man Lust haben auf diese Begegnung und muss sich einlassen auf diese Abenteuerreise, die so ein Leben ja bietet. Und das habe ich. Und es ist mir egal, ob jemand studiert hat oder prominent ist oder nicht prominent ist. Wir alle müssen morgens aufstehen und dieses Leben schaffen. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Manchmal hat man das Gefühl, bei so einem Promi, dem fliegt alles zu. Und auf diese Begegnung bin ich immer noch neugierig. Das ist geblieben.
Und irgendwie ist es ja auch so, wenn man sich mit dir beschäftigt, dass du das schon sehr zeitig wusstest, dass du Fragen stellen willst. Ne? Du warst in Amerika und hast da mal losgelegt. Was genau hast du da gemacht?
Da war ich ja und habe dort Tennis gespielt und bin da zur Highschool gegangen. Und dann fanden die das ganz lustig, wenn Teenager aus Germany ganz normalen Bürgern, eben Feuerwehrleuten, Arbeitern auf den Ölfeldern und Lehrern Fragen stellt. Und das habe ich gemacht. Aber ich wusste da nicht, dass das ein Beruf ist. Mein Vater ist ein Duschkabinenvertreter oben in Ostfriesland gewesen, da hatte nichts mit Medien am Hut. Und zu Hause waren eigentlich alle sehr, sehr still. Ich habe mich zu Hause immer mit dem Fragenstellen eher fremd gefühlt.
Okay, in was für einem Zuhause bist du groß geworden?
Ja, ich würde sagen, ein bürgerliches Zuhause, manchmal auch kleinbürgerlich. Und ich habe, glaube ich, immer versucht, so ein bisschen über die Grenzen zu gucken und über den Teller. Und ich war immer neugierig, was ist dahinter? Ich bin in Bremen aufgewachsen, in einem Drogen-, Punk- und Partyviertel.
Ach,
und mein Vater war
das
mit
gibt's
dem...
Das gibt es in Bremen.
Ja,
das sieht für mich
hallo,
gemalt so heile aus.
Kannst Johannes Strate mal fragen von Revolverheld. Wir sind mal in die alten Clubs zusammengegangen und haben da sehr lustige Abende gehabt. Weil in Bremen ist es schön, die Clubs bleiben, die Leute ändern sich immer nur in immer nächste Generation. Und mein Vater war mit dem Autohändler in der Straße, glaube ich, der einzig Konservative.
Was hat Vater gemacht?
Ja, der hat eben so Duschkabinen, Handtuchhalter durch die Straßen geschleppt. Und für uns Kinder, für meinen Bruder und mich war es immer sehr unangenehm, wenn dieser riesige LKW in dieser Straße hielt. Und mein Vater zog dann so einen grauen Arbeiterkittel an und wollte, dass wir den auch anziehen. Und dann mussten wir da, um unser Taschengeld aufzubessern, die Duschkabinen über die Straße schleppen. Und alle anderen Klassenkameraden saßen natürlich an der Scheibe. Ah!
Zu wir gehört dein Bruder, den es nicht mehr gibt, Mama, Papa. Was für ein Zuhause war das? Wie würdest du das beschreiben? War es liberal? War es streng?
Es war so alles von allem. Mein Vater hat am Montagmorgen seinen Karteikasten genommen, war immer voll hektisch und nervös und kam dann am Donnerstagabend wieder. Also meine Mutter war eigentlich die Woche über mit uns allein. Die war sehr auf Sport fixiert und wir eigentlich alle auch. Ich weiß immer noch, dass wir stundenlang mit irgendwelchen Rädern zu Tennisclubs gefahren sind. Und das war eigentlich auch der Ort, an dem ich neben der Schule natürlich sozialisiert wurde. Ich habe Eltern, die sich ehrenamtlich engagiert haben. Ein Vater, der auch in der Kirche engagiert war, eine Mutter, die aus der DDR gekommen ist und eben auch diesen Bruch kennt von Ost und West, Fluchterfahrung hat. Und mit dem Bruder ist es halt so gewesen, wie es mit Brüdern ist. Wir waren beste Freunde, aber wir konnten auch natürlich beste Feinde sein.
Wer hat dir beigebracht, gegen so einen Tennisball zu kloppen?
Das kommt sicherlich von meiner Mom und von meinem Dad auch. Also beide, die haben sich auf dem Tennisplatz kennengelernt. Und wie das so ist, ich meine, wären die jetzt Angler gewesen, hätte ich wahrscheinlich angeln gelernt, oder?
Boring.
Ja, boring. Nee, das war natürlich die Zeit von, keine Ahnung, Boris Becker und Björn Borg.
Weil du hast das richtig gut gemacht. Du hast ein Stipendium gehabt in den USA.
Gerne, ja. Ich habe es gerne gemacht.
Du hättest Steffi Graf werden können.
Ja, nicht so. Da kamen ja diese rüschenden Hosen von Tracy Austin, die fand ich immer schrecklich. Aber ich habe es auf jeden Fall versucht. Dann irgendwann müssen die Eltern auch mal Geld reinbuttern. Also für mich hat es für so einen Austausch gereicht und so ein Schulstipendium, dass du das Highschool-Team unterstützt. Und dann wäre es auch weitergegangen zum College. Aber mich hat es dann nach anderthalb Jahren ehrlich gesagt auch ein bisschen gelangweilt. So ein Sportrahmen ist dann ja doch so ein bisschen wie Klassenfahrt. Du bist die ganze Zeit mit Trainingsplänen, da musst du da sein, da musst du da sein. Und dann ist die Welt ein bisschen eng. Und ich glaube, das hatte ich dann oft dieses Gefühl, nee, wenn mir das zu eng ist, will ich dann wieder raus.
Dabei macht sie die Ellenbogen ja nach außen. Bärbel Schäfer ist zu Gast in ihrer eigenen Sendung. Bärbel Schäfer ist zu Gast in ihrer eigenen Sonntags-Talksendung hier in HR3. Ich heiße Marco Schreil. Ich bin Moderator quasi beim Schwestersender HR1 und seit 10 Jahren talkt sie jeden Sonntag. Deshalb tauschen wir heute mal die Rollen. Und Bärbel,
und das ist richtig schön.
Das
muss
freut
ich dir
mich
mal sagen.
Vielen Dank.
Bist du auch ein bisschen aufgeregt?
Nee, bin erfreut.
Ich freu, ja, so freudig
wirklich
aufgeregt.
Weil wir tatsächlich außer Hallo und Guten Tag in der Kantine noch nie so richtig lange miteinander geredet haben.
Warum eigentlich nicht? Ich hab dir doch meine Nummer mal gegeben, aber sagst du nicht.
Sollten wir irgendwann mal tun. Bist du musikalisch?
Überhaupt nicht. Ich klatsche links, wenn alle rechts klatschen. Und mein Mann und ich, wir haben uns mittlerweile entschieden, wir tanzen gerne, aber wir tanzen immer falsch und treffen nie den Beat. Darüber haben wir uns jetzt jahrelang aufgeregt und da haben wir uns einfach gesagt, wir tanzen jetzt ohne Musik. Und das ist völlig entspannt.
Auch niemals so ein La, Le, Lu. So,
singen?
Du hast zwei kleine Jungs gehabt.
Ja, das ist mir egal.
Die werden jetzt groß. Also eher die Geschichte statt was vorsingen.
Ja, ich mache das eher so, dass ich mir drei Worte ausdenke und die sich drei Worte ausdenken, die werfen wir uns dann zu und dann muss da jeder eine Geschichte draus machen. Das machen wir heute noch. Wir singen auch im Auto zusammen, aber dann können die sich ja mittlerweile wehren und sagen, hör mal lieber auf.
Wir haben vorhin schon die Geschichte von Helmut Zerlett gehört, der in der WDR-Tiefgarage eingesperrt war und es nicht rechtzeitig in deinen Talk geschafft hat. Du hättest ihn rausnavigieren können, weil da kennst du dich ja so ein bisschen aus, ne?
Ja, das stimmt.
Beim WDR in Köln hat's angefangen?
Da hat's angefangen. Da habe ich erst nochmal Eiweißdrinks gemixt im Fitnessstudio. Und dann hat ein Freund Volker gesagt, du, ich bin jetzt bei RTL. Und die haben mir ein Volontariat angeboten. Und ich habe aber noch diesen Job beim WDR. Und da mache ich Kabelhilfe und so ein bisschen Regieassistenz. Hättest du da nicht Lust zu? Ich habe das zugesagt und am nächsten Tag sagte ich, er hätte jetzt einen Kumpel dem Job gegeben. Ich sagte, nein, das darfst du nicht.
Dann warst du sauer.
Und dann habe ich mit diesem Kumpel gedealt und dem meinen Job für die Eiweißdrinks gegeben im Fitnessstudio. Und ich habe den Kabelhilfe, Regieassistenten, Aufnahmeleiter, Job bei Frank Plassberg. Und ich bin ja ganz schlecht in Mathe. Und dann habe ich die Zeit gerechnet und man musste immer die verbleibende Zeit noch draufrechnen und irgendwas umrechnen. Und
dann hast du die Finger genommen.
Und habe ich die Finger genommen und zum Schluss waren noch 4 Minuten übrig. Und die beiden hatten nichts mehr. Das Wetter war durch, alles war durch. Und Frank Plasser ist, glaube ich, mit Kugelschreiber werfend hinter mir hergelaufen. Und das war mir sehr, sehr unangenehm. Aber ich durfte wieder.
Du hast es also geschafft, dass Frank Plassberg heute ein Talker ist, weil er mal 4 Minuten füllen musste.
Ja, genau. Das ist bei Frank Plassberg natürlich kein Problem, aber die waren schon ziemlich sauer, weil die Uhr kann ganz langsam laufen und wir arbeiten ja hier auch immer auf Zeit. Wir müssen auch gucken, wann sind die Nachrichten, wann ist der nächste Song. Und wenn du dann auf einmal noch denkst, wow, die haben sich, glaube ich, über ihr Wochenende unterhalten.
Im WDR hattest du auch irgendwann die Chance, vor die Kamera zu gehen, ne? Im richtigen Moment an der richtigen Stelle.
Genau, es hat angefangen mit einer politisch-kulturellen Sendung bei der Deutschen Welle, dass die Moderatorin völlig vergrippt hat, die versucht anzurufen. Ich habe das nicht verstanden am Telefon und dann hat der Produzent gesagt, mach du das doch. Und dann habe ich mich erstmal 3 Stunden in der Teamküche eingeschlossen, weil ich so viel Angst davor hatte. Das lief aber ganz gut und dann ja Vorabendprogramm der ARD und dann WDR. Auch Talk-Formate dann.
Ist es dir dann einfach so zugefallen? Also hast du dann gemerkt, das ist es? Oder wusstest du das vorher schon, als du die Kabel getragen hast?
Das wusste ich vorher schon. Ich kam in dieses Studio und habe diese Lampen gesehen und die Kabel und all das. Und ich wusste, dass ich hier zu Hause bin. Ich habe ja lange in Galerien gearbeitet und auch Germanistik und Kunstgeschichte studiert und eben auch Theater, Film und Fernsehwissenschaften. Ich wusste, das kennst du vielleicht, wenn man sich so verliebt, dann weiß man einfach, das ist der Ort, ja, wo man hingehört. Und das hatte ich in diesem Medium auch.
Und du hast es gerade gesagt, du hast Theater, Film, Fernsehwissenschaften studiert, Kunstgeschichte und Germanistik. Man könnte jetzt auch sagen, dann ist sie zum Fernsehen gegangen, ist doch Perlen vor die Säue.
Nee, Fernsehen war ja in den 80ern, in den 90ern das Medium und ja, es gab kein Internet, können sich vielleicht einige nicht vorstellen, aber da hat man halt den Fernseher eingestellt. Und ich durfte zu Hause ganz wenig gucken. Ich war so ein bisschen wie so ein Junkie.
Hm. Aber dich haben sie dann geguckt, ab 95, Daily Talk bei RTL, 1500 Sendungen. Das war doch die Zeit, wo alle wussten, die Tür geht auf, die Frau kommt rein, das ist Bärbel Schäfer. Also hast du das genossen, diese Zeit damals?
Nein, ich habe in einer WG gewohnt und wir hatten kein Geld mehr. Und der Vermieter hat uns Druck gemacht. Und dann sagte jemand, da ist ein Casting, geh da doch mal hin. Und da bin ich hingegangen, aber dachte ja nicht, dass man sowas auch dann nach Hause bringt. Und ich dachte, das läuft vielleicht 3 Monate oder 4 Monate. Und auf so einen Erfolg damals, da konnte einen auch gar keiner vorbereiten. Und man glaubt das vielleicht nicht, aber ich bin sehr, sehr schüchtern eigentlich. Und für mich war das dann ganz schlimm. Also weil, wenn man dann feiern ging mit Freundinnen und so, dann gab es jetzt noch keine Handys. Aber
plötzlich ist man wichtig, ne?
Ja, oder du wirst natürlich auch zu anderen Themen gefragt, zu gesellschaftspolitischen Themen und musst plötzlich zu allem eine Haltung haben und eine Meinung haben. Und es war ja auch ein Format, was auch oft im Kreuzfeuer stand. Es war das erste Mal, dass normale Leute so ein Forum bekamen.
Ein besonderer Sonntag. 10 Jahre Sonntagstalk in HR3 mit Bärbel Schäfer. Also ist Bärbel heute mal Gast in ihrer eigenen Sendung. Ich heiße Marco Schreil. Ich bin Moderator quasi beim Schwestersender HR1. Und dieses Gespräch können Sie sowohl dort als auch hier hören. Jetzt wirst du akustisch überrascht.
Aha.
Und weil du ja 10 Jahre Radio-Talk-Erfahrung hast, hast du ein gutes Ohr und wirst sofort erkennen, wer da am Telefon ist. Lieber Überraschungsgast, herzlich willkommen.
Hallo, hallo Bärbel.
Hast du eine Ahnung?
Bärbelchen. Das klingt wie Bettina Tietjen.
Das ist Bettina Tietjen.
Oh, wie süß.
Und ich habe die ganze Zeit schon mitgehört, das war sehr interessant.
Echt? Wie super ist das denn? Schön, ich freue mich.
Wir geben unser Bestes. Die Fernseh-
sitzt du am Meer?
Und Radiomoderatorin, genau, das müssen wir erstmal klären. Wo ist Bettina Tietjen gerade?
Die sitzt ich bin nicht am Meer, ich bin aber unterwegs mit meinen beiden Kindern nach Föhr, weil ich nämlich da eine Lesung habe morgen. Und das ist das allerschrecklichste Wetter, was man sich vorstellen kann. Es regnet in Strömen.
Oh mein Gott, aber wenn du da auftauchst, kommt die Sonne. Und deine Kinder müssen mit? Die sind doch schon groß.
Ja, die machen die freiwillig. Ja, wir hatten das eigentlich als Familienausflug geplant mit allem Mann, mit Oma und meinem Mann. Und Oma ist schon 91 und da geht es nicht so gut. Deswegen mussten jetzt Oma und Mann zu Hause bleiben und wir sind nur zu dritt.
Bettina, bevor die beiden Talkerinnen hier so ins Talken kommen, wie kennt ihr euch denn eigentlich?
Wir kennen uns irgendwie schon ganz lange, Bärbel. Ich weiß auch nicht, aber wann wir uns zum ersten Mal begegnet sind, das ist schon
unser erstes schon Mal war, glaube ich, in einer deiner Talksendungen im dritten Programm der ARD, würde ich mal sagen. Bettina ist einfach immer eine ganz, ganz warmherzige Gastgeberin und es macht immer Freude, man fühlt sich immer gut aufgehoben und ich liebe Bettinas Lache.
So, und jetzt kommt die Retourkutsche, die uns eigentlich noch viel wichtiger ist. Bettina, was ist toll an Bärbel Schäfer?
Auch eigentlich alles. Also Bärbel ist so jemand, den man sofort ins Herz schließt. Sie hat so was ganz Offenes, Strahlendes, Positives, also Warmherziges. Also Bärbel war mir auch eigentlich sympathisch. So Leute wie Bärbel sind natürlich Gold für jede Talkshow, weil die plappert und redet über alles und ist temperamentvoll und mischt sich ein und das ist super. Aber wir haben mögen uns irgendwie, glaube ich, auch so menschlich.
Also, würden wir in einer Stadt wohnen, würden wir uns sehen. Und
das glaube ich auch.
Ja. Bettina hat mein Herz berührt, weil wir mal im stürmischen Wind irgendwie beim NDR standen und da sagtest du, dass du jeden Nachmittag nach der Sendung im NDR mal zu ihrem demenzkranken, also zu deinem demenzkranken Vater fährst und da bist du sehr, sehr fürsorglich und du kannst eben auch über traurige Themen sprechen und trotzdem verlierst du dabei nicht deinen Humor und den Blick aufs Leben.
Bettina, wenn ihr zwei euch verabreden würdet, also so wie Bärbel sagt, wenn wir um die Ecke wohnen würden, dann würden wir uns viel häufiger sehen. Wäre es eher Kaffee, wäre es Tee oder wäre es einfach Bier?
Man könnte sich auch gleich ein Champagner gönnen.
Ja, aber ich habe gedacht, wir würden eher ein Bier trinken gehen vielleicht.
Ach, Bier auch, natürlich. Also Hauptsache ist ja auch, man sitzt zusammen und quatscht und hat Spaß und
ja.
So. Ist im Grunde völlig egal, was wir getrunken haben.
Wir können auch Leitungswasser trinken.
Liebe Bettina, gute Reise nach Föhr und herzlichen Dank. Grüße aus Frankfurt.
Tschüss.
Ich grüße euch auch.
Danke. 10 Jahre Sonntagstalk in HR3 mit Bärbel Schäfer. Also ist Bärbel heute mal Gast in ihrer eigenen Sendung. Wie geht's dir da eigentlich? Ist Antworten geben für dich schwieriger als Fragen stellen?
Also du bist doch ein wunderbarer Kollege und Gastgeber. Von daher könnten wir das jetzt häufiger mal am Sonntag so einführen. Nee, es ist eine schöne Idee von beiden Wellen zu sagen, ja, wir sind eben keine Konkurrenten, sondern wir machen beide Programm für den HR und dass meine Sendung dafür der Anlass ist, ist toll. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo die Zeit geblieben ist.
Eine Dekade.
Genau. Zack, aber bumm, 10 Jahre lang musste mein Mann sich Sonntagmorgen um die Kinder kümmern. Ist auch ganz schön.
Welche Fragen an Menschen interessieren dich eigentlich?
Die mit den Wunden und da, wo es nicht so glatt gelaufen ist und da, wo es manchmal auch holpert. Man hat ja immer so ein Konzept, das haben wir beide, wenn wir uns Gäste einladen. Und das haben wir mit der Redaktion, von der man ja auch mal sagen muss, die mich jetzt seit 10 Jahren begleitet in wechselnder Besetzung. Aber wir halt immer im Austausch sind und ohne die das ja auch gar nicht möglich gewesen wäre. Dann hast du dieses Konzept und dann sitzt dir ein Mensch gegenüber, der vielleicht gerade eine ganz andere Befindlichkeit hat und über so kleine Momente jemanden dann abholen und ja eben nicht nur an den Fragen kleben, die auf dem Zettel sind, sondern zu sagen, man kann auch mal die Straße, die so gerade ausläuft, verlassen.
Aber da braucht man viel Verspann. Mut für. Ne? Mhm.
Ja, und ich glaube, das Gegenüber kann dir auch eine Grenze zeigen, kann sagen, bis hierhin kannst du fragen und dann nicht. Bitte sprich nicht über den und den Beruf oder über die und die Lebensphase. Das respektiere ich. Aber man muss natürlich auch mal sich, glaube ich, selber überraschen. Dann überrascht man auch den Gast. Wenn der Gast immer nur die Fragen hört, die er eh kennt, dann möchte ich nicht, dass er sich langweilt.
Das genau ist der Punkt. Also da sitzen wir im selben Boot. Ne? Wahrscheinlich wird es dir auch so gehen, dass du manchmal zu Hause sitzt und denkst, jetzt habe ich so viel über diesen Gast gelesen. Ich möchte gerne so 2, 3 Fragen stellen, die noch keiner gestellt hat.
Ach, du liest die Bücher deiner Gäste, Marco. Na gut, du bist natürlich hier der Streber. Das
macht dich also auch. Eine Frage zu stellen, die noch keiner gestellt hat, darum geht es
ja,
doch, oder?
Ja, das ist doch der Ehrgeiz, das ist doch der Ansporn. Da kommt so ein bisschen vielleicht auch die Leistungssportlerin in mir durch und zu sagen, ja, es gibt ja immer noch vom Verlag ein Presseheft dazu, aber nochmal um die Ecke zu denken, nochmal von hinten anzugreifen und vielleicht nochmal einen Pfeil abzuschießen, das soll jetzt nicht verletzend sein, aber den Ehrgeiz habe ich.
Du hast vorhin gesagt, du interviewst normale Menschen in Anführungsstrichen, also nicht prominente Menschen genauso wie Prominente. Gibt es da einen Unterschied? Geht man verschieden ran? Machst du es verschieden?
Wir hatten neulich Mike Messing zu Gast. Dessen Tochter ist ja in den IS-Wahnsinn abgedriftet und ist die Drittfrau von so einem islamistischen Schergen geworden. Der war aufgeregt. Das ist ein normaler Bäckermeister aus den neuen Bundesländern, der überhaupt gar keine Medienerfahrung hatte. Solche Gäste muss man ein bisschen mehr an die Hand nehmen.
Wann wird ein Talk zu einem guten Talk für dich?
Wenn wir uns, glaube ich, gegenseitig so berührt haben oder wenn es Momente gab, wo wir beide vielleicht ein bisschen aufgeregt waren. Mit Mejale Tolu war das zum Beispiel so, der Journalistin, die ja im türkischen Gefängnis saß mit ihrem kleinen Sohn. Und als sie dann davon erzählte, wie sie noch versuchte, so ein paar Süßigkeiten und einen kleinen Teddy und eine Spielfigur mitzunehmen und wie die anderen Frauen im Gefängnis sie unterstützt haben, dann werde ich natürlich selber als Mutter angesprochen, aber ich bin natürlich auch eine professionelle Journalistin. Und wenn sich der Mensch mit dem Profi, glaube ich, verbindet oder so verwebt, dann ist, glaube ich, ein gutes Gespräch. Aber manchmal sage ich auch, oh mein Gott, was haben wir da noch? Und dann klopft mir die Redaktion auf die Schulter und sagt, alles gut.
Hier ist HR3 mit dem Sonntagstalk. Ich heiße Marco Schreil und Bärbel Schäfer, die sonst moderiert, ist heute mal Gast, weil diese Sendung hier 10-jähriges Jubiläum feiert. Und das ist schön so. Es gibt den Fragebogen im HR1 Talk. Damit wirst du dich nicht auskennen, weil du zur gleichen Zeit immer sendest.
Ja, der Gast bekommt in eurem Podcast.
Der Gast kriegt so Halbsätze vorgegeben und du machst sie bitte zu Ende. Mein liebstes Privileg als bekannte Person ist?
Och, ich mache ja ganz gerne Selfies und wenn hier jemand fragt, wollen wir ein Selfie machen, dann ist okay.
Ich hasse es, wenn
ich auf irgendwas warten muss. Ich bin dann doch ungeduldig. Und ich gehe nicht gerne in so dunkle Kellerräume und so weiter. Das hasse ich wirklich. Und über Gitter.
Mein liebster Ort ist?
Die Nordsee im November, Venedig im Oktober, die Biennale und Frankfurt.
Das hat alles Wasser?
Ja, hat alles Wasser. Kino. Ich sitze auch gerne im Kinosaal, dieser Moment, wenn der Film dann angeht.
Ich mache das gerne Sonntagabend, Spätvorstellung. Geht kein Spaß.
Super. Und Sonntagnachmittag, direkt nach meiner Sendung, mache ich das auch manchmal.
Das Schwierige an der Demokratie ist?
Dass sie manchmal lange dauert, dass man dafür auch Geduld hat und du musst dich eben auseinandersetzen mit anderen Leuten, die auch eine andere Meinung haben. Aber das ist das Schöne an Demokratie.
Das schönste Geschenk, das ich jemals bekommen habe, ist?
Sicherlich die Frage meines Mannes, ob ich ihn heiraten will.
Das vergisst man nie wieder, ne?
Nee.
Magic Moment. Das Letzte, was ich geklaut habe, war?
Ich klaue nicht. Da bin ich viel zu
groß. Du hast noch nie was geklaut.
Also ich habe mal das allerletzte, da war ich glaube ich 11, da stand die Eistruhe und ich war ja lange Zeit eissüchtig, die Eistruhe des Clubhausbesitzers in der Damenumkleide.
Und das ist erstens verjährt und zweitens Mundraub.
Ja, genau.
Wird beides nicht bestraft.
Ich habe da sehr viel Eis rausgegessen.
Mein Glück ist?
Überraschenderweise meine Familie, da war ich ja so ein kleiner Spätzünder und dachte immer, was soll das? Und jetzt ist es eigentlich super.
Von meinen beiden Kindern habe ich gelernt, dass?
Zuhören.
Süß oder herzhaft?
Lieber süß.
Frühaufsteherin oder Langschläferin?
Frühaufsteherin.
SMS oder anrufen?
Ich rufe lieber an. Ich finde es schlimm, wenn Leute mittlerweile gar nicht mehr anrufen und dir zum Geburtstag nur noch SMS schicken und alle plötzlich eine Telefonphobie haben.
Ich finde diese WhatsApp-Sprachnachrichten so sinnlos.
Ja,
die finde ich. Du drückst da drauf und redest was rein und dann muss der andere diese 4 Minuten 19 haben, um das abzu... Ist ja scheußlich.
So lange sprichst
du. Das sind zweimal 4 Minuten 19 im Leben.
Also ich hinterlasse dir keine WhatsApp-Sprachnachrichten, Marco.
Wir rufen uns an, verabreden uns zum Essen außerhalb der Kantine. Snoopy.
Ja, ist unser Straßenhund. Hunde hatte ich schon immer, haben mich schon durchs Studium begleitet. Ich habe die früher von Supermärkten abgebunden und Leuten die Hunde weggenommen, dann kamen die wieder raus und dachten, oh, der Hund ist weg. weil ich keinen eigenen haben durfte.
Wenn mich jemand fragt, warum ich heute viel jünger aussehe als vor 15 Jahren, dann sage ich:
Ich bin glücklich, ich bin bei mir, ich habe eine tolle Kosmetikerin und ansonsten, wie kennst du das ja auch, immer nur viel schlafen und viel Wasser trinken.
54, groß, schlank, weiß gefärbtes Haar, markante Brille, die war schon mal richtig.
Hast du gerade mein Alter genannt?
Na, aber ganz schnell.
Ich, 5 und 4 hast du gesagt.
Also
ne?
Im Grunde genommen müsste man es zurückspulen, um es noch. wie wichtig ist es dir denn, gut auszusehen? Also um dich mal zu beschreiben, du hast wirklich eine ganz sanfte Brille jetzt auf, nicht so eine ganz schwarz markante. Mhm. Man sieht deine blauen, strahlenden Augen, du hast Lippenstift, du trägst eine weiße Bluse, eine blaue Jacke drüber, bist total entspannt. Wie wichtig ist es dir denn, gut auszusehen?
Also ich ziehe mich schon für mich gut an. Ja, ich überlege jetzt nicht, okay, muss ich meine Kollegen Dirk und Moni und Simone und Philipp beeindrucken? Ich mache das für mich.
Ich weiß, dass du dir auch Musik gewünscht hast für diese Sendung, unter anderem Revolverheld, ich lass für dich das Licht an. Warum magst du den Song so?
Och, ich mag einfach Johannes Strate und das ist einfach eine Band, die schon so lange zusammen geht. Die sind gute Freunde, die sind Arbeitskollegen. Das bewundere ich, dass die so, was die geschaffen haben. Ich mag Johannes auch, weil wir beide Bremer Wurzeln haben.
Johannes, wie sehr magst du Bärbel?
Ha!
Ha, guten Tag!
Ja, moin!
Hallo Bärbel.
Oh, wie süß ist das denn?
Warum magst du Bärbel Schäfer und was magst du an ihr?
Ja, jetzt.
Ich mag, ehrlich gesagt, an Bärbel mag ich ihre direkte und ehrliche Art. Finde ich total super. Ich kenne wenig Menschen, die einfach so viele kluge Gedanken haben. So vielen Themen, finde ich. Deswegen treffe ich Bärbel immer total gerne und mag den Austausch mit ihr einfach total.
Johannes, sie
weil
hat das...
du einfach echt eine besondere Denke hast.
Sie hat das vorhin schon angetextet. Sie hat vorhin schon gesagt, da müsst ihr mal Johannes Strate fragen. Diese Bremer Hood, in der ihr groß geworden seid. Jetzt bin ich gespannt, was du dazu zu sagen hast.
Hier, das muss man noch mal ganz kurz sagen. Marco bezweifelt ja, dass man abends ausgehen kann in Bremen. Johannes, bitte stell das klar, dass es eine Szene gibt in Bremen, wo du auch feiern kannst.
Also ich bitte dich. Also ich meine, Marco, du hast keine Ahnung. Also ich bin mit Bärbel vor ein paar Jahren mal durch unsere alte Hut gezogen, das Bremer Viertel, wo sie aufgewachsen ist und wo ich auch ein paar Jahre gewohnt habe. Und erstens fand ich übrigens witzig, jeder kannte dich noch. Also so, oh ja, Bärbel, schön, dass du mal wieder da bist.
Aber dich auch noch in dem Skateboardladen und im Kiosk. Ja, gut, und vor allen Dingen sind wir in deine alte Bude gegangen. Ich habe das alte Schlafzimmer, deine alte Dusche, die mittlerweile neu gekachelt. Und die Johannes hatte, du hattest die geilste Terrasse im Viertel.
Ja, die war schön, das stimmt.
Johannes, Bärbel mag deine Musik, Bärbel mag dich. Sie wird 10 jetzt, ja? Du darfst ihr sanft um den Hals fallen.
Ach Bärbel, ja, was für ein schönes Jubiläum. Also ich meine, du hast ja wirklich schon wahnsinnig viele Sachen in deinem Leben gemacht. Und dieses 10-Jährige sollte man natürlich auch gebührend feiern. Und ich hoffe, wir sehen uns bald und stoßen drauf an.
Das machen wir das nächste Mal, wenn du in Frankfurt bist, okay? Auf jeden Fall. Ich danke dir, lieber danke Johannes.
Johannes Strate von Revolverheld, Grüße in den Norden und jetzt Musik ab dafür. Halle, dieses Attentat wird dich wahrscheinlich ganz besonders beschäftigen, weil es ein Angriff auf eine Synagoge war, ein Angriff auf jüdische Menschen. Du bist, kurz bevor du 2004 deinen Mann Michael Friedmann geheiratet hast, konvertiert. Wie hat sich dein Sicherheitsgefühl verändert in der letzten Zeit?
Also ich glaube, das ist ein Anschlag auf uns alle. Ja, es war ein Anschlag auf eine Synagoge von einem rechtsradikalen Hasser, Menschenhasser muss man ja sagen, der aber auch frauenfeindlich war. Er war zuerst antisemitisch und von daher betrifft es natürlich die jüdische Gemeinde, diese kleine Gemeinde in Halle, die ja keinen Polizeischutz hatte. Und wäre der durch diese Tür gekommen, der hätte ja alle gelyncht und das eben auch makabrerweise noch filmen wollen. Aber das hat eine lange Geschichte. Es gibt eben Leute, die auch mit ihm gelebt haben, die wissen, wie der tickt, die wissen, was der sich angeguckt hat. Ich glaube, es gibt ein Netzwerk. Und wenn dieser Hass sich ausbreitet, das nehme ich mit aus Halle nochmal, dass wir alle uns jederzeit einmischen können. Juden sind vielleicht für viele, dann die rechts denken, eine Angriffsfläche, in diesem Fall wie bei diesem Antisemit, aber dann sind es danach die Frauen, dann sind es vielleicht Schwule, dann sind es Menschen mit Behinderungen. Hass hat keine Grenze und wer hasst, hasst nicht nur eine Gruppe. Und am meisten hasst er, glaube ich, sich selbst. Und das ist einfach ganz, ganz traurig.
Du bist zum Judentum konvertiert. Was gab es für einen Grund dafür? Und vor allem, wenn du das heute betrachtest, ist es nicht ein ganz gefährlicher Schritt für dich persönlich auch gewesen, zu sagen, ich möchte das jetzt machen und jetzt gibt es da Menschen, die Hass auf Juden schieben?
Das ist ja jetzt nicht neu. Also ich meine, es gab ja auch früher schon Leute, die rechte Parteien gewählt haben und die mit anderen Religionen ein Problem haben oder Menschen, die neu in unserem Land ankommen oder die eine andere Hautfarbe haben. Es war eine Entscheidung unserer Familie. Wir wollten, dass die Kinder jüdisch sind, wenn man eben mit einem der prominentesten Juden in diesem Land dann auch zusammen ist. Und ich selber bin überhaupt gar kein religiöser Mensch. Wir halten jetzt auch nicht immer alle Feiertage ein, so wie alle Christen jetzt ja auch nicht ganz streng Pfingsten, Ostern, Weihnachten feiern, sondern das als Anlass nehmen, mit Freunden und Familien eben zusammen zu sein. Von daher glaube ich nicht, dass das eine Gefahr ist. Ich habe mich damit beschäftigt und ich wäre es ja auch noch, wenn ich mich theoretisch scheiden lassen würde. Also habe ich die Entscheidung ja für mich gefällt. Und ist das Coole an dieser Religion ist einfach, man klärt alles direkt mit dem Menschen. Ich kann jetzt nicht irgendwie 5-mal Vater unser beten, sondern man muss eben, passiert eben zwischen Rosh Hashanah und Yom Kippur, hätten wir beide ein Problem. Hätte ich dich in dieser Woche nochmal angerufen und gesagt, ich möchte mich für irgendwas entschuldigen oder das, können wir das nochmal klären? Du musst es immer im Hier und Jetzt und direkt regeln. Und ich glaube, das passt zu mir ganz gut.
Also hast du quasi den Grundstein für deine beiden Jungs gelegt, statt für dich.
Genau. Aber das hatte natürlich auch viele Diskussionen in meinem Elternhaus. Ich musste mich auch mit meinem Vater, der stark in der evangelischen Kirche engagiert ist, der hat Kirchentage mit organisiert in Bremen. Und der hat natürlich gesagt, sag mal, hier, wir haben dich getauft, ich habe dich christlich erzogen, was soll das? Und der war dann später auch in der christlich-jüdischen Gemeinschaft. Aber das war jetzt nicht so, dass ich mir gesagt habe, tschüss, ich melde mich da mal ab und melde mich da jetzt an, sondern das hat er schon gefordert, diese Diskussion dann auch. Das war ganz spannend nochmal als Auseinandersetzungspunkt.
Woher holst du Stärke für dich persönlich? Betest du?
Ich? Nee, überhaupt nicht. Also nee, also ich glaube nicht an eine höhere Instanz, die mein Leben beeinflusst. Ich glaube an Menschen, ich glaube an die Kraft von Freundschaft, ich glaube an die Kraft von Liebe, ich glaube an Toleranz, an ja, Neugier, an diese Vielfalt, die das Leben so mit sich bringt. Ich bin auch gerne draußen in der Natur, wo ich dann gar nicht rede. Ich bin oft ganz still. Und ja, das ist eben das Gute, wenn man Hundebesitzer ist, ne? Du musst halt mal raus und diese Zeit zu nutzen, Handy aus, Mund halten, einfach Natur genießen, das ist schon eine Kraftquelle.
Ein besonderer Sonntag, 10 Jahre Sonntagstalk in HR3 mit Bärbel Schäfer. Also ist Bärbel heute mal Gast in ihrer eigenen Sendung. Hier ist der HR3 Sonntagstalk mit Marco Schreil. Ich bin Moderator quasi beim Schwestersender HR1 und dieses Gespräch können Sie sowohl dort als auch hier hören. Weil dieser Talk mit ihr heute 10. Geburtstag feiert, ist Bärbel mal auf die andere Seite des Mikrofons gerutscht und ist Gast in ihrer eigenen Sendung. Am Telefon ist jemand, der dich überraschen möchte, gratulieren möchte. Quasi ein HR3 Urgestein. Darf ich das sagen?
Was soll ich machen? Ja, du kannst es so sagen.
Susanne, du Urgestein.
Du hast mich schon an einem Satz erkannt. Das sollte ja eine riesen Überraschung sein.
Hä, wir waren doch gestern noch Kaffee trinken. Du hast nichts gesagt.
Genau. Nein, ich habe nichts gesagt. Ich durfte ja nichts sagen.
Wie verschwiegen du bist,
Susanne. Susanne Fröhlich, man traut es ihr gar nicht zu, dass sie verschwiegen ist, ne?
Ich natürlich schon als Freundin.
Ja, aber da täuscht man sich.
Ja. Ja. Auch Moderatoren, lieber Marco Schreil, können schweigen, oder Susanne?
liebe Susanne.
Und wir sind ja Freundinnen.
Ist das so? Was macht euch zu Freundinnen,
so,
Susanne?
Wir sind Freundinnen.
Also, ja, ich finde, wir sind Freundinnen, also würde ich so sagen.
Ich auch.
Also, ich kann dir jetzt mal dich belobigen. Es ist ja deine Überraschungssendung. Also, die Bärbel ist großzügig, großherzig, empathisch. Und sie ist eine richtig gute Freundin. Sie ist warmherzig, sie nimmt einen in den Arm und sie ist lustig und klug. So, das lag ich jetzt erstmal.
Das heißt, du hättest.
Den Rest erzählst du beim 20.
Du hättest sie im Ausgehspiel Wer mit wem jetzt gut verkauft.
Die hätte ich locker losbekommen. Aber das hat sie ja gar nicht nötig, verstehst du? Also, sie ist ja weg vom freien Markt und ich bin auch mit ihrer Wahl sehr zufrieden.
Ja, das ist gut.
Wie zufrieden bist du denn mit dem, was sie jeden Sonntag hier in HR3 macht?
Ich höre es fast immer, muss ich sagen, beim Aufstehen und finde es echt interessant. Und was ich toll daran finde, ist, dass es oft Leute sind, wo ich vorher so denke, naja, ich weiß nicht. Und dann lerne ich die von der anderen Seite kennen und denke, eigentlich doch ganz nett.
Ja, das ist ja schön, das finde ich dann eine Überraschung. Ja.
Dann darfst du sie jetzt ganz nett akustisch in den Arm nehmen und ihr gratulieren zum 10-Jährigen.
Ja, ich gratuliere dir zum 10-Jährigen. Auf die nächsten 30 Jahre, auf jeden Fall.
Du Süße, dass du nichts gesagt hast gestern. Da muss ich dich gleich nochmal anrufen. Danke für alles.
Gerne.
Danke, Susanne Fröhlich. Grüße.
Tschüss.
Tschüss. Bärbel, wie sehr kannst du das Leben genießen?
Sehr. Ich stehe auf und bin irgendwie glücklich. Das klingt jetzt ein bisschen bescheuert, als wenn ich irgendwelche anderen Stoffe zu mir nehme. Aber ich freue mich auf den Tag. Ich bin immer jeden Tag neugierig, was das Leben mir schenkt. Und ich weiß ja auch, es kann manchmal ein bisschen dunkel und schattig werden in diesem Leben. Und von daher bin ich da immer ja eher auf der optimistischen Seite, würde ich sagen.
Wenn du dunkel und schattig sagst, es war, ich würde nachlegen, schon sehr, sehr schwarz.
Mhm.
Du hast zwei Menschen, die dir ganz, ganz lieb und teuer waren, verloren. Zum einen deinen Lebensgefährten Kai-Uwe.
Kai Degenhardt, Fotograf damals, hat viel gearbeitet für den Stern unter anderem.
Und am kommenden Dienstag jährt sich der Todestag deines Bruders. Und das ist 6 Jahre her. Du musst doch das Leben auch schon mal so richtig gehasst haben, oder?
Ja, das ist ja auch etwas, was man speichert. Also diese schwarzen Phasen oder dunklen Phasen, die du nennst, die gehen natürlich nicht weg. Also da gibt es eigentlich wenig Tage, an denen ich nicht an ihn denke, weil wir waren beste Freunde, wir waren Arbeitskollegen, wir waren ja beide auch eine Zeit lang Fernsehjunkies und haben zusammen ja produziert. Wir haben zusammen gewohnt, wir hatten gleich einen Freundeskreis. Und damit habe ich eben auch einen sehr, sehr guten Freund verloren.
Ein Stückchen Seele.
Und ein Lebenszeugen, genau. Und Seele. Und jetzt bin ich plötzlich so Einzelkind und muss mich immer an alles alleine erinnern. Und kann nicht mehr sagen, ey, weißt du noch? Und damals, und als wir uns mit den Boxhandschuhen irgendwie gegenseitig die Augen blau gehauen haben. Oder wie wir unsere Eltern da, all das, was jeder kennt, der noch Geschwister hat. Und egal, ob man sich jetzt mit denen gut oder nicht so gut versteht, man hat einfach das Leben geteilt. Man kommt aus dem gleichen Nest. Und das ist natürlich weg und das ist eben auch nicht vorbereitet weg gewesen, sondern eben ganz, ganz plötzlich.
Wie gehst du mit so einem Tag, der da jetzt nächste Woche auf dich zukommt, um?
Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht. Ich bin ja regelmäßig in Bremen und dann besuche ich natürlich sein Grab. Ich werde bestimmt mir Fotos angucken und ich werde vielleicht einen guten Freund anrufen, der ihn auch kennt. Und dann werden wir ganz viel über ihn reden und lachen und uns an die ganzen schönen Momente erinnern. Und dann werde ich aber bestimmt auch ganz wütend auf ihn werden, weil...
Weil er zu schnell gefahren ist.
Wenn man so bescheuert ist, bei Regen zu schnell zu fahren und das einfach wegzuwerfen, was so kostbar ist, dieses Leben, da kommt auch manchmal nochmal eben so eine Faust in der Tasche, die dann sagt, es gibt Unfälle und Leute verunglücken und es gibt ganz schlimme Krankheiten und viele von den Hörern und Hörern haben damit eben auch zu kämpfen, aber auf regennasser Straße zu schnell zu fahren, das kennen wir alle, wenn dann so Idioten uns dann da links vorbeirauschen. Und meiner war halt einer von denen.
Das hört sich für mich so an, als hättest du durch diese Einschläge in deinem Leben auch gelernt, dein eigenes Leben, dieses etwas, was du in der Hand hast, wertzuschätzen, oder?
Ja, ich glaube nicht, dass es das gebraucht hätte dafür. Wenn sich Eltern scheiden lassen, hat man ja auch schon mal so einen kleinen Kratzer und weiß, es läuft vielleicht nicht alles so kuschelig mit einem geborgenen Nest dann weiter. Aber ja, ich denke da manchmal, okay, worüber jammern die Leute eigentlich? Ja? Was ist eigentlich euer Problem? Und es gibt einfach viel größere Probleme. Und ich glaube, wir sind viele, die einen geliebten Menschen verloren haben. Und viele kennen das, wenn die Trauer dir so unter die Haut kriecht und... Ganz plötzlich kann das ja manchmal sein. Es kann ein Parfum sein, es kann ein Song sein, den ich höre, den wir beide dann gesungen haben. Unser gemeinsamer Humor hat man ja auch manchmal mit engen Freunden. Nur mit dem oder mit derjenigen kannst du dann bestimmte Gags teilen. Das ist halt alles weg und plötzlich gibt es so einen Flash und du wirst dran erinnert. Und das ist dann immer wie so ein ganz fetter Stich ins Herz.
Heute ist Jubiläum. Heute feiert der HR3 Sonntagstalk 10-Jähriges und Bärbel Schäfer, die Moderatorin der Sendung, ist mal zu Gast. 2 Kinder, verheiratet mit einem Anwalt, Journalisten, der auch selbst sehr erfolgreich unterwegs ist. Wie organisiert ihr euch eigentlich im Hause Friedmann Schäfer?
Ich glaube, wie alle anderen Familien, wo beide berufstätig eben sind auch. Wir sind beide freiberuflich. Das heißt, du hast immer noch mal jetzt keine Stempelkarte und musst genau um 8 Uhr irgendwo sein. Aber es gibt schon das Wochenende, wo wir dann mit dem Kalender sitzen und uns dann noch mal absprechen. Weil uns ist beiden Familie wichtig, Familienzeit, die Nähe zum Freundeskreis und klar, das kennst du auch, das muss man dann irgendwie organisieren.
Aber was ich nicht kenne, ist, dass da ein großer Sohn ist, der zur Schule geht. Da, ihr habt Schulferien und ansonsten müsst ihr in Frankfurt sein, ne?
Ja, genau. Auf jeden Fall immer am Sonntag muss ich da sein. Aber dafür kann ich dann Montagmorgen ins Schwimmbad gehen,
Ich sage auch mal, wenn ich Sonntag arbeite, dann ist der Montag der Sonntag.
Ja, genau.
Das wirst du wahrscheinlich dann auch so haben. Genau. Wenn die Kinder weg sind, beschäftigt sind, dann hast du Zeit für dich.
Genau, dann habe ich Zeit für dich oder nicht für dich, sondern für mich, dann habe ich Zeit für mich. So heißt es natürlich richtig, ja. Oder dann bereite ich mich auf Sendung vor oder überlege, ob ich ein neues Buch schreibe.
Und wenn du diese Überlegungen hast, Sendung vorbereiten, Buch schreiben, wahrscheinlich auch ab und an noch Tennis spielen, oder?
Das geht leider nicht mehr, weil ich mal für ein ARD-Format Hürdenspringen gemacht habe und mir da die Wadenmuskulatur zerfetzt habe. Es geht, wenn mir jemand zuspielt. Es tut mir sehr weh, wenn ich
selber... Spielt Mutti an, bitte.
Ja, spielt mich bitte an, weil wenn ich sobald... Das sind ja so kurze Bewegungen und dann reißt es sofort.
Aber was ich eigentlich wissen wollte, ist, ob du eher so gemütlich bist oder ob du schon grundsätzlich sehr, sehr fleißig und strebsam bist.
Ja, ich glaube eher zweites. Es ist so gar... Ich bin jetzt nicht so der Typ, der da wie so eine Koralle mit der Couch verwächst und sich da so festchillt und da irgendwelche so Binge-Serien-Watching macht und sagt, okay, ich muss jetzt nochmal 38 Staffeln da und davon gucken. Dann gehe ich jetzt zu irgendeinem Fitnesskurs oder treffe Leute oder lese oder gehe ins Kino, sowas.
Arbeitest du gerade an irgendwas, wo wir schon drüber reden können? Also gibt es ein neues Buch zum Beispiel?
Ja, es ist jetzt so halb fertig und das Überthema ist Einsamkeit. Mhm. Ich glaube schon, dass das ein großes Thema ist, obwohl wir uns alle vernetzen, dass es viele Leute gibt, die dann doch zutiefst einsam sind.
Ich habe mich mit dir überhaupt nicht einsam gefühlt, sondern sehr, sehr zusammen. Am Ende unserer Sendung, liebe Bärbel, kommt was Auswendiges von unserem Gast. Du hast jetzt die Gelegenheit, eine Zeile in Vers, eine Weisheit, irgendetwas unterzubringen, was dir total wichtig ist.
Aha. Sowas wie, ich schlief und träumte, das Leben wäre freudig, erwachte und sah, das Leben war Pflicht. Ich handelte und siehe, die Pflicht war Freude. Das ist ein ganz schlimmer Spruch, der hing bei meiner Oma im Treppenhaus. Also sehr pflichtbewusstes Großelternhaus, du bist ganz geschockt.
Und das dieser Spruch... Das war ein Spruch von deiner Oma?
Ja, das hing da unten im Treppenhaus, wenn du reinkamst in diesen großen Windfang, also die große Tür und in den kleinen Windfang, dann hing das so ganz groß. Und dann dachte ich immer, das ist so freudlos ja eigentlich, ne?
Also,
aus der Pflicht wird dann Freude, aber das... Eigentlich.
Also ich kann mich an den Spruch meiner Oma
erinnern. Mich nervt dieser Spruch auch, aber das ist das Einzige außer irgendwelchen bescheuerten Gags, die ich da auch so.
Also meine Oma hat mich in den Arm genommen, die war so ganz, darf ich sagen, dick. Ja, bei meiner Oma darf ich sagen, dick und vollbusig. Und die hat mich in den Arm genommen, hat manchmal gesagt, als ich schon größer war, sagte sie, du arbeitest, um zu leben. Du lebst nicht, um zu arbeiten. Und das fand ich so ein sehr, sehr... herzigen Spruch.
Das ist super. So. Meine war so eine ganz dünne, die auch immer gesagt hat, auf der Straße, da isst man und raucht man nicht und alle Spuren wird man später dann im Gesicht sehen. Die war so ganz streng. Das war auch so eine, die einen nicht in den Arm genommen hat. Die hat, glaube ich, mein Vater bis zum Schluss immer nur die Hand gegeben. Der Spruch passte einfach zu meiner Oma. Mich nervt das, dass ich diesen Spruch jetzt hier gesagt habe, weil der immer noch so in meinem Gehirn.
Aber weißt du was? Es provoziert, dass ich dich in den Arm nehme.
Ja.
Für zwei wundervolle Stunden im HR3 Sonntagstalk.
Du bist auch so schön vollbusig. Mit
Bärbel Schäfer. Am nächsten Sonntag gibt es ihre Sendung natürlich wieder in HR3 mit ihr auf der anderen Seite. Ich komme gerne irgendwann mal zu dir. Wir sollten
so
das, fortsetzen. Ich danke dir sehr.
Vielen Dank, Marco.
Schönen
das
Sonntag
war sehr,
dir.
Sehr schön. Danke für alle Überraschungen.
Gerne. Ich heiße Marco Schreie. Schönen Sonntag.
HR3. Die mit den Lieblingssongs.